recht herzlich zur Bundespressekonferenz am 3. November. Und wir beginnen mit Worten des stellvertretenden Regierungssprechers Herrn Mayer, der etwas zu verkünden hat.
Ja, zu verkünden, das klingt immer so groß. Trotzdem, ich habe was mitgebracht, einfach auch, um es transparent zu machen. Vielleicht haben Sie es an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Das Bundespresseamt hat eine Kampagne zur kommunikativen Begleitung der Regierungsarbeit gestartet. Darüber würde ich Sie gerne kurz informieren. Angesichts der vielen negativen Nachrichten, die auf uns einströmen, gehen die guten Botschaften oft unter. Aber es bewegt sich etwas in Deutschland zum Positiven. Wir wollen zeigen, was in Deutschland möglich ist, was in Deutschland in Ideen, Stärke und Willen steckt, übrigens schon heute überall im Land, im Kleinen und im Großen. Heute startet die Bundesregierung deshalb die Kampagne Das kann Deutschland, denn wir sind überzeugt, alle Herausforderungen, die wir hier in Deutschland haben, die sind lösbar und sie sind vor allem gemeinsam lösbar. Wir möchten mit der Kampagne den Zusammenhalt in Deutschland fördern, den Stolz auf bereits Erreichtes miteinander teilen und das Vertrauen stärken, dass Wandel möglich und positiv gestaltbar ist. Die Kampagne will über einen längeren Zeitraum konkrete Regierungsmaßnahmen kommunizieren, immer unterlegt mit Zahlen, Daten und Fakten. Hiermit möchten wir die Bürgerinnen und Bürger über die angelaufene Regierungsarbeit informieren und die Fortschritte der Regierungsarbeit sichtbar machen und so das Vertrauen und die Zuversicht in unsere Fähigkeiten, den Wandel zu gestalten, eben auch zu fördern. Wir beginnen dabei mit den Themen Wirtschaft, Infrastruktur und Verteidigung. Weitere Themen folgen jeweils zeitlich eng verknüpft mit der politischen Agenda.
Danke, Herr Mayer. Ich sehe hierzu auch gleich eine. Dazu gibt es mehrere Fragen. Herr Kollege.
Das, genau. Vielen Dank. Herr Mayer, ich würde gerne zum einen wissen, was das Ganze denn kostet und zweitens, ob Sie das als Maßnahme zur Verschönerung des Stadtbildes betrachten.
Was die Finanzierung angeht, die Kampagne ist auf einen längeren Zeitraum angelegt für die Regierungsarbeit. Sozusagen eine Reihe von Dingen sind da auch noch nicht angegangen. Insofern wird man erst am Ende dann genau sagen können, was es kostet. Wie gesagt, mir ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, das kann Deutschland. Wir sind manchmal in der Diskussion ja auch sehr, sehr stark darin, nach vorne zu stellen, was vielleicht auch nicht so gut läuft. Ich glaube, viele Dinge in unserem Land laufen gut, viele Dinge müssen auch verändert werden. Wir können aber zeigen, das als Bundesregierung, zeigen das aber auch als Land insgesamt. Und das ist die Idee hinter der Kampagne.
Nachfrage zum ersten Teil, wenn ich darf. Dann würde ich doch gerne wissen, so etwas ist üblicherweise etatisiert. Im Sinne der soliden Haushaltsführung werden Sie doch im Etat des Bundespresseamts etwas dazu stehen haben, wie viel Geld dafür in diesem Jahr zumindest zur Verfügung steht und wie viel Sie im nächsten Jahr dafür eingeplant haben.
Nochmal, die Endabrechnung machen wir am Ende. Grundsätzlich steht uns natürlich entsprechende Budgetmittel zur Verfügung, die uns vom Haushaltsgesetzgeber bereitgestellt werden und die nutzen wir entsprechend.
So. Es gab weitere Fragen. Genau, Herr Jessen, Moment, ich peile Sie an.
Da möchte ich doch noch mal nachfragen. Ist es tatsächlich so, dass Sie in diese Kampagne gehen, ohne dass Sie in irgendeiner Weise ein Budget dafür eingeplant haben? Verstehe ich Sie da richtig?
Nee, da haben Sie mich falsch verstanden. Natürlich haben wir Planung gemacht, aber was eine Kampagne am Ende kosten wird, das wird man am Ende abrechnen und am Ende auch sehen. Deswegen wäre es jetzt unseriös, jetzt Ihnen eine Zahl zu nennen.
Also, dass die Endabrechnung am Ende erfolgt, leuchtet ein. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, relevant zu sagen, mit welchem Ansatz, mit welchem Budgetansatz gehen Sie denn in diese Kampagne rein? Das kann doch kein Staatsgeheimnis sein.
Genau, der Haushalt auch des Bundespresseamts, der ist ja komplett transparent, kann man auch im Internet nachlesen. Wie gesagt, da ist alles zu finden, was man braucht, um zu wissen, ja, welche Möglichkeiten wir haben. So groß sind die übrigens gar nicht. Aber die, wie gesagt, wollen wir in dem Fall entsprechend nutzen.
Hey, Herr Jung.
Mit welcher Agentur haben Sie das denn entwickelt?
Das ist die Rahmenagentur, mit der das Bundespresseamt zusammenarbeitet. Das sind die, die Agentur heißt Zum Goldenen Hirschen.
Und ich gucke jetzt gerade mal auf Ihre Webseite, so soziale Themen, also für die Bürgerinnen und Bürger selbst, kommen jetzt ja nicht vor. Sie hatten ja schon gesagt, irgendwie Unternehmen stärken, aufrüsten. Aber was den Leuten tatsächlich am Ende was bringt, ja, sehe ich jetzt nicht.
Ja, das ist also total.
Für wen soll das sein?
Eine dankbare Vorlage, weil ich glaube in der Tat, dass es ein bisschen ein Missverständnis ist, zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, was wir in Anführungsstrichen für die Wirtschaft tun. Die Wirtschaft, das sind ja am Ende wir alle. Das sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die Arbeitsplätze haben, die die Wirtschaftsleistung dieses Landes eben auch erarbeiten. Und dass sich derzeit viele Menschen Sorgen um ihren Job machen, ich glaube, das haben wir auch hier immer mal wieder diskutiert. Insofern ist all das, was wir zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftspolitik machen, vor allen Dingen darauf ausgerichtet, Menschen und ihren Familien einen sicheren Arbeitsplatz zu ermöglichen. Wenn wir darüber sprechen, wie wir in die Infrastruktur investieren, dann ist das ja kein abstraktes Tun, was wir da machen, weil wir Brücken so gerne mögen, sondern wir wollen dieses Land modernisieren. Das soll am Ende bei den Menschen ankommen. Viele Menschen sind damit auch zu Recht unzufrieden, dass in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig in unsere Infrastruktur investiert wurde. Das spüren Menschen auch in ihrem Alltag. Wir werden da jetzt klar dagegen gehen mit einem großen Investitionspaket, das wirklich seine Wirkung entfalten muss und was natürlich bei den Menschen auch vor Ort ankommt. Soziale Themen haben Sie angesprochen. Ich habe jetzt bewusst gesagt, wir haben mit drei Themen gestartet. Die Kampagne ist auf länger angelegt und es wird sicherlich viele Möglichkeiten geben, auch weitere für die Regierung wichtige, für die Gesellschaft wichtige Themen dort auch zu kommunizieren.
Ja, Herr Mayer, ich muss dann doch nochmal nachfragen. Die Titelgröße ist ja sicherlich bei Ihnen bekannt. Ich würde gerne wissen, sind dies reguläre Mittel aus dem BPA-Haushalt oder sind dies Mittel, die jetzt zusätzlich über Sondervermögen und so weiter zur Verfügung gestellt wurden, um eben diese kommunikativ zu begleiten?
Nein, das sind Mittel aus unserem Haushalt. Danke.
So, dann habe ich Herrn Kock mit der ersten Frage.
Moment. Andreas Kock von RTL, eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Es geht mir nochmal um das Sparpaket der Bundesregierung zur Eindämmung der Finanzlücke bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Erklären Sie uns doch nochmal bitte genau, wie diese Sparvorgaben, der Großteil soll ja bei den Krankenhäusern eingespart werden, wie das funktionieren soll. Und gleich dahinterher geschickt nochmal, wie beeinflusst das die Versorgung der Patienten?
Also die Maßnahmen sind ja vom Bundeskabinett geeint. Das soll die Finanzlücke von 2 Milliarden Euro der gesetzlichen Krankenversicherung dann tatsächlich decken. Sie wissen, die Finanzlage der Krankenkassen ist extrem angespannt. Das ist auch nicht erst seit einem halben Jahr so. Es ist richtig, dass die Kassen auch ihre Finanzreserven nutzen mussten, weil die Ausgaben die Einnahmen seit Jahren deutlich übersteigen und dagegen nichts unternommen wurde. Und ja, deshalb wurden diese Maßnahmen tatsächlich ergriffen. Und wir gehen auch nicht davon aus, dass das jetzt zu nennenswerten Änderungen in der Versorgung tatsächlich führen würde. Sie wissen, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt im Bereich der Krankenhäuser tatsächlich geschlossen haben, dass die auch gegenfinanziert sind. Und insofern gehen wir davon keinen nennenswerten Änderungen in der Versorgungslage tatsächlich aus.
Kurze Nachfrage. Aber können Sie noch mal erklären, wie man eben 1,8 Milliarden Euro bei den Krankenhäusern einsparen will?
Achso, ich würde Ihnen das gerne noch mal halt irgendwie tatsächlich schriftlich darlegen, weil letztlich, ich muss dazu ehrlich sagen, dieses Paket ist ziemlich komplex. Also das jetzt wirklich im Kern zu erläutern, das glaube ich, würde hier wirklich den Rahmen sprengen. Also ich würde Ihnen das gerne dann schriftlich halt irgendwie darlegen, wenn das okay ist. Ja.
Herr Rinke hatte noch eine Frage zu der Information.
Genau, sorry, ich wollte noch mal zurückkommen, Herr Mayer, zu dem ersten Punkt, weil mir noch nicht ganz klar ist, wo Sie diese Kampagne eigentlich fahren. Also auf Ihren eigenen Kanälen oder machen Sie es wie frühere Bundesregierungen, dass dann Anzeigen geschaltet werden, dass Sie TV-Kanäle nutzen, Social-Media-Kanäle, was auch immer?
Genau, es wird auf allen denkbaren Kanälen, Sie wissen ja auch, dass die wir als Bundespresseamt einen entsprechenden gesetzlichen Auftrag haben, über die Arbeit der Bundesregierung eben auch zu informieren. Deshalb sind wir überall dort, wo Menschen sind. Das betrifft Printmedien, das betrifft Digitalmedien, das betrifft Social-Media-Kanäle. Aber es gibt ja auch Dinge, die vielleicht gar kein Geld kosten, die man in seine ganz normale Kommunikation mit aufnehmen kann, in Reden mit aufgreifen kann. Am Ende geht es um ein Dach, unter das wir unsere Arbeit als Regierung stellen.
Aber Wenn ich noch einmal nachfragen darf, also weil ja jetzt schon mehrfach die Frage nach dem Geld kam. Also sobald Sie Anzeigen schalten, ist ja offensichtlich, dass Sie dafür Geld ausgeben. Also wäre es vielleicht möglich, dass Sie doch mal irgendwie so eine Größenordnung nennen, auch wenn die Endabrechnung natürlich später kommt, was für ein Volumen damit rechnen kann. Werden wir jetzt jeden Tag überschüttet mit Informationen oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also wäre schön, wenn es so wäre, aber in der Tat, ich glaube nicht, dass Sie da überschüttet werden mit Informationen, das glaube ich nicht, sondern natürlich machen wir das in einem vernünftigen Rahmen und wie gesagt, zu gegebener Zeit, wenn wir einen Schritt weiter sind und dann auch die Abrechnung haben, dann werden wir sicherlich auch transparent informieren, was dort ausgegeben wurde. Momentan noch ein bisschen schwierig.
Ja, Herr Mayer, nur weil sich dadurch jetzt eine Nachfrage ergeben hat bei dem, was Sie gesagt haben. Sie sagten, überall da, wo Menschen sind, schließt das X und TikTok mit ein.
Es schließt es zumindest nicht aus.
So, ich würde jetzt zum nächsten Thema übergehen. Außer es gibt noch, gibt es eine Nachfrage oder nicht?
So. Vielleicht noch eine. Herr Mayer, wird sich denn das BPA einer anderen Sprache bedienen, als was wir zum Beispiel hier kennen? Das spricht ja Menschen in der Regel nicht an.
Also es spricht Sie nicht an, das nehme ich jetzt mal mit.
Wir sind Journalisten.
Ich kann ja mal sagen, ob das jemand anspricht oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann ja mal die ersten drei Motive einfach mal nennen. Aus Wirtschaft wieder Wachstum machen, mit sinkender Steuerlast, Abschreibung bis 30% und niedrigen Energiekosten stärken wir die Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze. Das kann Deutschland. Motiv Infrastruktur, beim Verkehr ordentlich Strecke machen, mit Rekordinvestitionen von 169 Milliarden Euro bis 2029 stärken wir unsere Verkehrsinfrastruktur für moderne Brücken, Straßen und Schienen. Das kann Deutschland, alles Weitere erspare ich Ihnen jetzt, aber das ist sozusagen der Duktus. Ja.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann Herr von Osten mit einem neuen Thema.
Genau, Thema Syrien an das Auswärtige Amt. Herr Giese, es gab jetzt doch relativ viel Diskussion nach den Äußerungen des Außenministers vergangene Woche in Syrien. Vielleicht können Sie uns noch mal darlegen, ob aus Ihrer Sicht dann Raum für Präzision ist, ob der Minister vielleicht noch mal seine Aussage ein bisschen klarer formulieren will, weil es ja gerade innerhalb der Union gerade recht viel Gegenwind gibt.
Also vielleicht würde ich da einsteigen, wenn Sie erlauben. Wir haben in der Tat ja ein bisschen Diskussionen gesehen in den letzten 24 Stunden. Aus unserer Sicht sehen wir rund um das Thema, offen gesagt, wenn man genau hinschaut, inhaltlich überhaupt keinen Dissens und auch keinen Widerspruch. Und deshalb ist uns wichtig, die Situation und die Situation in der Region zu stabilisieren. Deshalb war auch der Außenminister auch im Auftrag des Bundeskanzlers eben vor Ort. Und gleichzeitig, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart, laufen natürlich Vorbereitungen dafür auch in Zukunft, dann, wenn es rechtlich möglich ist, auch Rückführungen insbesondere von Straftätern auch wieder möglich zu machen. Daran arbeitet die Bundesregierung gemeinsam und einen echten Dissens oder Klärungsbedarf sehen wir da im Moment nicht.
Aber vielleicht nochmal eine Nachfrage, denn der Dissens, der zumindest medial rüberkommt, dass der Zerstörungsgrad eine Aussage darüber treffen kann, ob jetzt eine Rückführung oder eine freiwillige Rückkehr in größerem Maße möglich ist. Darüber gibt es aus Ihrer Sicht auch keinen Dissens oder wie würden Sie das darlegen?
Natürlich wird die Lage vor Ort immer auch eine Rolle spielen in der Bewertung und trotzdem ist sich die Regierung einig, völlig einig darin, dass wir einerseits jetzt unsere Kraft darauf verwenden, dort, wo wir es können, zu einer Stabilisierung in der Region beizutragen und gleichzeitig eben auch Vorbereitungen zu treffen, dass wir Recht durchsetzen können hier in Deutschland. Auch darauf hat sich die Koalition verständigt, auch wenn wir wissen, dass es ein komplexer und sicherlich auch noch weiter Weg ist.
Dann habe ich Frau Orde hierzu.
Ja, ich würde da gerne auch noch mal nachfragen. Die unterschiedlichen Äußerungen, die es dazu gibt, einerseits von Herrn Wadephul in Syrien, aber auch vom Innenminister, lassen ja schon einen unterschiedlichen Blick auf das Geschehen in Syrien und was hier passieren sollte, schließen. Das ist ja oft so, dass die beiden Ministerien anders auf solche Lagen gucken. Aber wenn Herr Wadephul sagt, Abschiebungen seien nur sehr eingeschränkt möglich und das Innenministerium aber sagt, sie wollen mit Straftätern anfangen und es soll eigentlich möglichst schnell möglichst viele Leute abgeschoben werden, dann gibt es da doch einen Dissens.
Ich kann mich nur dem anschließen, was der Regierungssprecher gesagt hat. Ich biete aber an, dass wir kurz unter drei gehen, um dazu noch ein paar Worte zu sagen.
Bitte schön.
Gut, dann noch mal kurz bitte die Wiederholung der konkreten Frage.
Also ich wollte gerne wissen, in der ursprünglichen Frage, dass es doch, also für mich sich so darstellt, dass es einen Dissens zwischen den Äußerungen von Herrn Wadefuhl und denen, was bisher aus dem Bundesinnenministerium kam. Ich wüsste jetzt gerne, wie Sie das, also wie das Innenministerium das sieht, ob es jenseits der Straftäter, über die es ja offensichtlich eine Einigung gibt oder einen gleichen Blick darauf, um andere Gruppen geht. Weil es geht ja auch darum, Leuten, also nochmal diesen subsidiären Schutz zu überprüfen und dann könnte es ja zu weiteren Abschiebungen kommen. Und das ist ja das erklärte Ziel von Herrn Dobrindt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier sehe ich jetzt einen Dissens.
Wir sind unter eins.
Also zum ersten Teil haben wir uns ja schon gerade eben geäußert, auch der stellvertretende Regierungssprecher und auch am Freitag habe ich die Position klargelegt, die ist unverändert. Und zum zweiten Teil, für Syrerinnen und Syrer gilt jetzt schon dieselbe rechtliche Möglichkeit zu einer freiwilligen Ausreise wie für eine dauerhafte Rückkehr wie für alle anderen anerkannten Schutzberechtigten. Und Sie müssen die Schritte bedenken. Wir sind jetzt gerade dabei, Rückführungen überhaupt generell zu ermöglichen. Und diese sollen beginnen mit Straftätern und Gefährdern. Und das BAMF nimmt sukzessive Entscheidungstätigkeiten wieder auf. Und das ist natürlich alles immer im Hintergrund der Lagebewertung vor Ort zu sehen.
Vielleicht geben Sie mir an dieser Stelle Gelegenheit, zwei Begriffe auseinanderzunehmen, die in der Berichterstattung, glaube ich, ein kleines bisschen durcheinander geraten. Der eine Begriff ist ein sehr rechtlicher Begriff, der andere beschreibt einen tatsächlichen Vorgang. Und zwar sind es die Begriffe Rückführung und Rückkehr. Rückführung, das ist ein Terminus technicus, das bedeutet, man ist vollziehbar ausreisepflichtig und kann abgeschoben werden. Das ist, hat in Deutschland sehr, sehr hohe rechtliche Hürden. Da gibt es eine erheblich große Rechtsprechung der Gerichte, der Obergerichte, des Bundesverfassungsgerichtes, unter welchen Umständen man abgeschoben werden kann. Das bedeutet Rückführung. Dazu hat der Außenminister sich nur ganz, ganz, ganz am Rande geäußert, als er in Damaskus gesprochen hat. Die Frage an dieser Stelle ging nach freiwilliger Rückkehr. Die freiwillige Rückkehr, das ist eine individuelle Entscheidung, die von jeder Person selbst getroffen werden muss. Und da wird jede Person, ich kann da jetzt nicht für jede Person sprechen, was in deren Kopf vorgeht, aber normalerweise würde man da verschiedene Umstände auch mit in Bedacht nehmen. Da geht es beispielsweise vor allem um die Sicherheit, da geht es auch um die wirtschaftlichen Erwartungen, da geht es natürlich auch um die Verfügbarkeit von Wohnraum und ganz, ganz viele andere Fragen. Das ist mit freiwilliger Rückkehr gemeint, dass wir das unterstützen und dass wir damit beginnen wollen, sozusagen die Rückkehr fortzusetzen oder die Rückkehrmöglichkeit zu schaffen. Das hat der Sprecher des BMI gerade geäußert. Das ist natürlich selbstverständlich auch Thema bei den Gesprächen in Damaskus gewesen. Und dafür setzt sich das Auswärtige Amt natürlich ein, letztlich alles, was wir für die Stabilisierung von Syrien tun, was wir tun können für den Wiederaufbau. Das dient diesem Zweck, auch eine Rückkehr zu ermöglichen. Aber wie gesagt, Rückkehr und Rückführung muss getrennt werden. Und Rückführung, wie gesagt, das werden wir möglich machen, aber das steht unter rechtlichen größeren Einschränkungen.
Ich will nur darauf hinweisen, dass ich eine lange Liste zu diesem Thema habe und Herr Blank hat konkret zu diesem Punkt eine Nachfrage. Herr Blank, bitte.
Genau. Eine Frage ans Innenministerium. Können Sie sagen, wie viele freiwillige Rückreisen, wir haben den Unterschied ja eben gehört, es bisher von Deutschland nach Syrien gegeben hat? Es gibt ja die Zahl von 1 Million aus allen Ländern, die meisten davon wohl aus der Türkei, aber aus Deutschland. Und können Sie sagen, wie viele Syrer hier, die sich im Rahmen der Flüchtlingsroute 2015 hier in Deutschland befinden. Wie viele Syrer stehen zur konkreten Abschiebung nach dem, was wir eben auch gehört haben, an? und wie viele sind davon im Abschiebegewahrsam? Das wäre ja wichtig, um die Dimension sich deutlich vor Augen zu führen. Ja.
Kann ich Ihnen keine aktuellen Zahlen zu nennen.
Dann zu beiden Dingen nicht? Also Sie wissen nicht, wie viele
Vielleicht kann ich Ihnen noch was im Laufe dieser PK mitteilen, dann reiche ich das nach.
Und auch was den Abschiebegewahrsam angeht, dann müssen Sie doch die Zahlen haben.
Das Abschiebegewahrsam ist dann jeweils bei den Ländern in deren Zuständigkeit. Gegebenenfalls kann ich Ihnen was nachreichen.
Danke.
Herr Fechtner zu diesem Thema. Mikro. Ich sehe das Mikro nicht, deswegen. Ah, okay.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Auch eine Nachfrage oder an den Regierungssprecher. Also würden Sie sagen, nachdem wir jetzt die Begriffe geklärt haben, dass Syrer auch kurzfristig zurückkehren können? Also bestehen die Voraussetzungen für eine freiwillige Rückkehr?
Ich habe das gerade vielleicht gesagt und ich möchte das nochmal unterstreichen. Die freiwillige Rückkehr, das bedeutet, das muss von dem Willen der Person getragen sein. Jeder bildet seinen Willen für sich selbst. Jeder wird das entscheiden in der Situation. Es gibt unterschiedliche Orte in Syrien. Selbstverständlich, das Land ist sehr, sehr vielgestaltig und das muss eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Person sein. Was wir dazu beitragen können, ist die Sicherheit in Syrien zu unterstützen. Je sicherer Syrien ist, je stabiler Syrien ist, umso mehr Leute werden dahin zurückkehren wollen, umso mehr können sich diesen Willen entsprechend bilden. Und das ist, woran die Bundesregierung, glaube ich, arbeitet.
Frau Hasenkamp.
Zum Thema Unterstützung der Rückkehrer war ja auch mal das Thema Erkundungsreisen. Das hatte, glaube ich, die Ampel mal überlegt. Vielleicht BMI und AA. Gibt es dazu irgendwie Überlegungen, die Position der aktuellen Regierung zu ändern? Und können Sie die noch mal begründen, bitte?
Da kann ich gerne was zu sagen. Wie Sie zu Recht sagen, gab es diese Überlegung in der Vorgängerregierung. Und das Bundesministerium des Innern hat sich nach eingehender Prüfung dagegen entschieden, diese kurzzeitigen Heimreisen für Syrerinnen und Syrer ohne Auswirkungen auf den Schutzstatus zu ermöglichen. Wie ich eben schon gesagt habe, haben Syrerinnen und Syrer, und der Kollege hat es auch wiederholt gesagt, die Möglichkeit zur individuellen Entscheidung, freiwillig zurückzukehren und dauerhaft dort zu bleiben. Zur Begründung. Also das ist die geltende Rechtslage des Asylgesetzes, dass halt Schutzberechtigte bei im Falle, dass das BAMF Kenntnis von einer Heimreise hat, verpflichtet ist, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der gewährte Schutz zu widerrufen ist. Und eine entsprechende Erklärung, diese Heimreise zu ermöglichen, ohne Auswirkungen auf den Schutzstatus, kann halt auch nicht erfolgen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass derzeit die Entscheidungstätigkeiten auch wieder sukzessive aufgenommen werden, wie ich bereits dargelegt habe. Und wo ich gerade dabei bin, ich kann zumindest schon mal ergänzen zu der Frage, wie viele Personen bzw. wie viele freiwillig zurückgekehrt sind. Da hat das UNHCR eine Schätzung vorgenommen, dass von Januar bis Ende September über 1 Million Syrer zurückgekehrt sind. Und wir gehen nicht davon aus, dass es dort vor Ort derzeit eine Überlastung geben könnte in Syrien durch diese freiwilligen Rückkehren. Und wir unterstützen auch diese freiwilligen Rückkehren wie auch andere freiwillige Rückkehren und Reintegrationsmaßnahmen durch entsprechende Reintegrationshilfen und Reintegrationsprogramme.
Ja, gerne. Ich gehe ganz kurz mal unter 3, müssen kurz was klären.
Die Zahlen kann ich gerne unter 1 sagen. Also, wir haben zum Stand August 2025 insgesamt 951.406 Menschen aus Syrien hier aufhältig. Davon sind 920 ausreisepflichtig ohne Duldungsstatus. Und Geduldete haben wir 9.780. und entsprechend 10.700 Ausreisepflichtige. Sollte ich noch aktuellere Zahlen zugeliefert bekommen, wie gesagt, das ist Stand August 2025, reiche ich die nach.
Nur wegen des Verständnisses, 920 oder 920.000? Ausreisepflichtig.
920.
Okay, gut. Und die Zahl vorhin, die bezog sich auf Zurückreisende nach Syrien, nicht aus Deutschland, sondern insgesamt?
Ja.
Ja, okay, gut, ich wollte es nur vorab.
die Summe der insgesamt Ausreisepflichtigen. Da ist immer zu unterscheiden zwischen den Personen mit Duldung und vollziehbar Ausreisepflichtigen.
Gut, dann Herr Rinke zu dem Thema.
Ich hätte ganz gerne eine Frage an Herrn Mayer gestellt, bezieht sich auch nochmal auf diese sogenannten Schnupperreisen. Man kann ja auch von anderen Ländern lernen. Die Türkei erlaubt diese Reisen bis zu 3-mal für syrische Flüchtlinge und hat damit anscheinend sehr große Erfolge, weil schon mehrere hunderttausend Menschen Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Aber die konnten sich halt auch vorbereiten, weil sie wussten, wie eigentlich ihre Dörfer oder Orte aussahen, was sie brauchen bei der Rückkehr. Deswegen nochmal an Sie die Frage, ob möglicherweise der Kanzler unterstützt, dass man von dieser Praxis, für Sie, die sich das Innenministerium entschieden hat, abrückt und doch diese Schnupperreisen, Erkundungstouren künftig erlaubt.
Ja, also das Innenministerium hat gerade darauf hingewiesen, dass es ja in der Tat innerhalb der Regierung auch eine entsprechende Prüfung gab. Insofern, wir schauen da schon auch hin und beschäftigen uns auch mit Möglichkeiten, aber das Ergebnis der Prüfung hat das Innenministerium gerade auch dargestellt, da habe ich für den Kanzler nichts zu ergänzen.
Und wenn ich nachfragen darf, das ist eine Prüfung des Innenministeriums oder der gesamten Regierung, also auch des AA zum Beispiel?
Müsste das BMI oder das AA vielleicht ergänzen? Ich weiß nicht, wer beteiligt
ist. Also wir, die Prüfung lief über unser Haus. Natürlich wird es auch natürlich mit den Erkenntnissen und den Abstimmungen in der Regierung vollzogen.
Dann habe ich Herrn Rieger zu dem Thema.
Moment. BMI, Herr Bowinkelmann, ungefähr ein Drittel der 900.000 Syrer, die Sie gerade erwähnt haben, sind subsidiär Schutzberechtigte in Deutschland. Diese Schutzberechtigung ist ja zeitlich befristet abgegeben. Wird das dann einfach in Zukunft auslaufen, diese Schutzberechtigung? Soll das verlängert werden? Nach welchen Kriterien wollen Sie diese Menschen dann sozusagen zurückkehren lassen?
Da müsste ich jetzt nochmal konkret nachgucken, welche Fristen da gelten. Aber es kann ja, soweit ich weiß, ein Folgeantrag jeweils gestellt werden. Und auch für die gilt natürlich, dass die Ausreisepflicht eine mögliche Rückführung abhängig davon ist vom Einzelfall und der Lage vor Ort.
Ja, kurze Nachfrage. Bei welchem Aufbaustatus in Syrien sozusagen erlischt dann die Schutzberechtigung? Gibt es da irgendwelche Überlegungen?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil, wie ich gerade dargelegt habe, es ist vom Einzelfall abhängig. Das gilt ja nicht nur für Syrien, sondern es ist ja auch konkret die Bewertung, was erwartet die Person vor Ort. Und das ist ja nicht nur die Infrastruktur und die Infrastrukturlage, sondern auch die sonstigen Bedingungen, die für die Person dort gelten.
Herr Jung.
Sie meinen gerade, Faktor, was die Person vor Ort erwartet, sei wichtig und gleichzeitig darf die Person sich kein Bild davon machen, was sie vor Ort erwartet. Also Sie entscheiden, was ein syrischer Staatsbürger in Syrien zu erwarten hat. Und gleichzeitig haben Sie geprüft und entschieden, dass die Person sich das nicht aller Schnupperreise angucken kann. Wie passt das zusammen? Also die Logik würde ich gerne verstehen.
Für die Personen gelten die gleichen Verfahren und die gleiche Einzelfallprüfung wie für andere Personen, die ein Schutzbedürfnis äußern. Und ich kann nur darauf hinweisen, dass die in jedem Einzelfall betrachtet wird, ob dieses Schutzbedürfnis berechtigt ist, ob dem gewährt wird oder nicht. Und was ich gerade dargelegt habe, ist eine rechtliche Regelung, die allgemein für alle Personen gilt, die ein Schutzbedürfnis äußern bzw. aktuell schutzberechtigt sind und solch eine Heimreise antreten. Und diese rechtliche Regelung gilt nicht nur für Syrerinnen und für Syrer, sondern für alle Schutzberechtigten.
Verfolgt das BMI aktuelle Verwaltungsgerichtsurteile deutschlandweit? Da gab es ja in den letzten Wochen immer wieder klare Urteile, dass die Lage für die Kläger, also dann die syrischen Menschen, die Lage in Syrien ein menschenwürdiges Dasein nicht zulässt. Das passt ja dann eher zu dem, was das Auswärtige Amt und Herr Wadefuhl sagen. Verfolgen Sie diese Rechtsprechung in Deutschland?
Also grundsätzlich verfolgen wir die Rechtsprechung und das erlaubt mir auch nochmal den Hinweis, dass natürlich alle diese Entscheidungen, von denen wir reden und auch zukünftige Entscheidungen gerichtlich überprüfbar sind und auch in der Vergangenheit Entscheidungen gerichtlich überprüft worden sind.
Herr Blank.
Herr Giese, von wann ist der letzte Länderlagebericht zu Syrien, Asyllagebericht, und wann wird der nächste kommen?
Das ist ein Bericht, der als Verschlusssache eingestuft ist. Der wird turnusmäßig wird der erneuert. Der letzte Bericht ist, wie kann ich Ihnen sagen, vom späten Frühjahr dieses Jahres. Und der wird dann turnusmäßig erneuert. Das genaue Datum kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber wie gesagt, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Der ist eine Verschlusssache.
Turnusgemäßig erneuert innerhalb von einem Jahr Turnus oder
das ist das, früher? Das ist das Übliche. Angesichts der Lage kann es sich auch ändern. Kann ich Ihnen aber nichts weiteres dazu sagen, leider.
Herr Rinke.
Ich hätte auch eine Frage zu Syrien, aber einen etwas anderen Aspekt. Der Kanzleramtschef Frey hat heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview angekündigt oder gesagt, dass der Außenminister den syrischen Präsidenten nach Deutschland eingeladen hat. Deswegen die Frage an Herrn Mayer und Herrn Giese, ich weiß nicht, wer das dann organisiert, ob Sie uns schon eine Zeit nennen können, wann möglicherweise dieser Besuch geplant ist.
Eine konkrete Zeit kann ich da noch nicht nennen. Wie gesagt, die Äußerungen des Kanzleramtschefs sprechen da für sich. Konkretes Datum haben wir noch nicht parat.
Herr Jessen.
Ja, Frage an Herrn Giese, weil aus der Union zu hören war, dass Badefuhls Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen und missverstanden worden wären. Verstehe ich es richtig, wenn der Außenminister der Auffassung ist, nach seinem Eindruck in Syrien, dass das, was er dort gesehen hat, für Syrer in vielen Fällen keine menschenwürdige, sicheren Aufenthalt ermöglicht? Verstehe ich das richtig?
Herr Jessen, ich habe mich jetzt gerade sehr, sehr ausführlich zu diesem Thema geäußert und wir alle hier haben das getan und im Übrigen stehen die Worte des Außenministers für sich.
Gut, dann gehe ich davon aus, dass ich Sie richtig verstehe. Dann geht die Nachfolgefrage ans BMI. Wenn dieser Eindruck des Außenministers bedeutet, ja, dass kein sicherer Aufenthalt in großen Teilen des Landes gegeben ist, nach EU-Recht bedeutet das ja, dass wegen des subsidiären Schutzes nicht abgeschoben werden darf. Das ist EU-Recht. Wollen Sie das EU-Recht akzeptieren oder wollen Sie trotz dieses subsidiären Schutzes auf Grundlage der Einschätzung des Außenministers weiterhin abschieben?
Vielleicht nochmal, sind Ihre Worte, das ist nicht die Einschätzung des Außenministers. Da zitieren Sie mich falsch und ziehen eine Schlussfolgerung, die nur Ihre ist. Das nur vorher.
Also wir haben es umfassend dargelegt. Ich habe auch umfassend dargelegt, dass es dann für den Fall einer möglichen Rückführung immer eine Einzelfallentscheidung ist, die auch gerichtlich überprüft werden kann und die natürlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auf nationaler, aber auch auf EU-Ebene erfolgen wird.
So, ich würde diesen Fragenkomplex dann schließen. Ach, da gibt es noch eine, okay.
Die war auch schon ein bisschen länger vorgewunken. Ja. Herr Bumwick-Pillmann, ich würde einfach nur zwei Sachen gerne verstehen. Das eine ist, wenn der subsidiäre Schutzstatus sozusagen der als, ich sag mal, einheitliche Linie gedacht ist, anhand derer sich dann auch die entsprechenden Behörden orientieren können, wenn der sich ändern sollte in der Einschätzung der Bundesregierung, dass der in dem Sinne gar nicht mehr vorhanden sein muss, würde das bedeuten, dass die Betroffenen dann ins Asylverfahren klassisch zurückgehen können, um dann ihren Schutzstatus prüfen zu lassen? Und das Zweite ist, Herr Dobrindt hatte in einem Interview vor einer Weile gesagt, dass er die Rückführung von entsprechenden Straftätern und so weiter auch notfalls dadurch erreichen möchte, dass er nach Syrien reist. Wie schaut es denn aus? Wann reist er denn nach Syrien, um sich die Lage vor Ort anzuschauen?
Also die zweite Frage wurde konkret von dem Herrn ein, zwei Reihen vor Ihnen vor wenigen Wochen gestellt und die habe ich auch beantwortet. Die Frage stellt sich momentan gar nicht. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Gespräche für mögliche Rückführungen weit fortgeschritten sind und dabei bleibt es auch. Und zur ersten Frage bitte ich Sie, sofern wir da was Allgemeingültiges nachreichen können, werde ich das nachreichen. Ansonsten ist das natürlich ein hypothetischer Fall, den ich jetzt so nicht aufklamüsern kann. Ich bitte um Verständnis.
Dann hätte ich Herrn Budwig mit einem anderen Thema.
Genau. Bundeswirtschaftsministerin Reicher hat heute die Einführung eines Industriestrompreises zum 01.01.2026 angekündigt bzw. in Aussicht gestellt. Kann das BMWI da schon ein bisschen nähere Details dazu nennen? Also wie hoch wird dieser Industriestrompreis sein und welcher Kreis wird davon profitieren, also welche Unternehmen? Und ans BMF die Frage zu den Kosten, kann man schon sagen, wie teuer das wird und woraus das Geld kommen soll, wie das finanziert werden soll.
Ja, vielen Dank. Wie die Wirtschaftsministerin gesagt hat, laufen da die letzten Verhandlungen und das Ziel ist die Einführung zum 01.01.2026. Aber da die Verhandlungen eben noch laufen, bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt zur konkreten Ausgestaltung noch nicht viel sagen kann, außer dem allgemeinen Verweis auf den beihilferechtlichen Rahmen, den das CISA-Framework, das ich hier auch am Freitag schon erwähnt habe, da setzt. Dieser Beihilferahmen nennt klar die Branchen, auf die sich das Instrument beziehen kann und benennt auch die Entlastungshöhe, die dann möglich ist.
Ja, ich kann noch ergänzen, dass der Bundesfinanzminister Klingbeil sich auch gestern geäußert hat, dass auch er jetzt ja auch vor dem Stahldialog, der mit der Industrie diese Woche stattfinden wird, über Lösungen beraten möchte, die wir jetzt brauchen. Dazu gehören niedrigere Energiepreise, dazu gehört ein Industriestrompreis. Aber Sie können sich jetzt auch nach den Äußerungen des Kollegen denken, dass wir da konkrete Summen derzeit noch nicht nennen können.
Nachfrage noch an den Regierungssprecher. Frau Reicher hat sich auf der gleichen Konferenz auch für Strafzölle auf Stahl aus China ausgesprochen. Ist das in der Bundesregierung schon eine geeinte Position?
Wir befinden uns ja jetzt kurz vor dem Stahlgipfel. Insofern ist es auch gut, dass unterschiedliche Akteure jetzt deutlich machen, was sie sozusagen auch im Vordergrund sehen, um die Stahlbranche, insbesondere die Arbeitsplätze in dem Bereich wirklich zu unterstützen. Wir prüfen alle Vorschläge, die liegen auch entsprechend auf dem Tisch, würde aber dann auf die Gespräche dann auch beim Stahlgipfel verweisen. Wie gesagt, es ist gut, dass die Branche und die Arbeitsplätze die Aufmerksamkeit jetzt bekommen, die sie, glaube ich, auch verdienen, weil es wirklich eine Schlüsselbranche ist, eine strategisch wichtige Branche für uns. Konkreten Maßnahmen, konkreten Vereinbarungen möchte ich da noch nicht vorgreifen.
So, ich habe hier mehrere Nachfragen. Hier, zuerst Frau Kollegin.
Guten Tag, Kolumna Krieg vom Deutschlandradio, auch zum Stahlgipfel. Es gab ja in der Vergangenheit jetzt gerade viele von diesen Gipfeln, die auch kritisiert wurden als PR-Maßnahmen. Rechnen Sie da mit konkreteren Ergebnissen jetzt hier ans Wirtschaftsministerium oder auch an Sie? Und welche könnten das sein, außer dem Industriestrompreis?
Ja, das ermöglicht mir nochmal zwei Sätze so ein bisschen zu dem Charakter auch dieses Gipfels zu sagen und warum wir das machen. Es ist ja der zweite Gipfel nach dem Autogipfel. Wir haben uns da in der Tat wirklich strategisch wichtige Branchen rausgesucht, die auch derzeit sehr, sehr stark unter Druck stehen. Und das Ziel der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers ist, gemeinsam mit den unterschiedlichen Akteuren, das sind einerseits natürlich Mitglieder der Bundesregierung, die für den Bereich zuständig sind, aber auch mit den betroffenen Bundesländern, aber auch mit der Branche und den Beschäftigten selbst, strategische Klarheit darüber herzustellen, wo es hingehen soll, in welche Richtung es gehen soll. Insofern war aus unserer Sicht der Autogipfel dafür auch schon wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir ein gemeinsames Verständnis davon hatten, in welche Richtung es weitergeht. Daran wird jetzt weitergearbeitet. Und das ist eben auch das Ziel für den Stahlgipfel, wirklich eine Klarheit darüber herzustellen, eine Gemeinsamkeit darüber herzustellen, in welche Richtung arbeiten wir. Manches können wir hier in Deutschland entscheiden, manches muss auf europäischer Ebene entschieden werden. Auch da ist es umso wichtiger, dann entsprechend mit einer Stimme aufzutreten. Ich habe den Stahlgipfel schon letzte Woche so ein bisschen als Wegbereitungsgipfel bezeichnet. Wird das hier nochmal wiederholen, weil wir bereiten da den Weg wirklich für weitere Schritte, die wir vorhaben, um diese strategisch wichtige Branche hier in Deutschland zu stärken, in Europa zu stärken und die Arbeitsplätze zu schützen.
Frau Kaufmann dazu.
Ja, Herr Mayer, Sie hatten ja vergangene Woche schon gesagt zu den Vorschlägen der EU-Kommission, dass man die Quoten senkt und die Zölle erhöhen könnte beim Thema Stahl, dass man dazu Gespräche in der Bundesregierung führt. Ist man da irgendwie schon weitergekommen?
Also wir prüfen das fortlaufend und führen auch Gespräche mit der EU-Kommission. Zu verkünden habe ich aber noch nichts.
Und wieso ist man da im Moment noch so zurückhaltend, dass man da keine gemeinsame Position bisher gefunden hat in der Bundesregierung?
Ich glaube, der hat ja gerade auch ein bisschen beschrieben, warum wir diesen Stahlgipfel machen, weil, wie gesagt, das sehr wichtig ist, sich auf einen Weg zu machen, eine Strategie zu klären, wie wir damit umgehen. Da gibt es ja unterschiedliche Wege, die man dort einschlagen kann. Am Ende wird es wie immer wahrscheinlich ein Mix sein. Aber deshalb ist es eben genau so wichtig, jetzt auf diesen Tag eben auch zuzulaufen. Und ich glaube, dass wir da einen deutlichen Schritt weiterkommen werden, auch in diesen Fragen und danach uns eben auch sehr klar als Bundesregierung dann auf europäischer Ebene, aber auch was mögliche nationale Änderungen angeht, dann geschlossen unterwegs sein werden.
Noch eine Nachfrage, Herr Buttig.
Ja, genau. Ich hätte auch noch mal eine Nachfrage zu den Zöllen auf chinesischen Stahl. Da habe ich Sie richtig verstanden, Herr Mayer, eine Entscheidung darüber wird erst nach dem Stahlgipfel fallen, also vorher nicht. Man will erst den Stahlgipfel abwarten, sich da noch mal beraten mit den Unternehmen und erst danach wird eine Entscheidung fallen.
Ich werde den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen, aber es ist natürlich naheliegend, dass man, wenn so ein Termin ansteht, dann eben auch miteinander berät, was die richtigen Schritte sind, auch ja, abwägt aus den unterschiedlichen Positionen und danach die nächsten Schritte einschlägt. Ja.
Herr Rinke.
Nachfrage ans Auswärtige Amt, weil das Stichwort China eben fiel. Als der Außenminister nach China reisen wollte, wollte er auch zum Beispiel über Zollkonflikte und andere Maßnahmen oder Probleme reden. Ich hätte ganz gerne gefragt, weil das ja noch im Raum steht, wann denn das Telefonat, das angekündigt worden war, des Außenministers mit dem chinesischen Außenminister stattfindet und ob das auch um diese Themen kreisen soll.
Danke für die Frage. In der Tat haben gerade heute auf Bitten der deutschen Seite der deutsche Außenminister Jörn Wadephul und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi telefoniert. In dem sehr guten und konstruktiven Gespräch wurden aktuelle außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen von beiderseitigem Interesse besprochen. Die beiden Außenminister haben betont, dass sie den sehr guten und konstruktiven Austausch, den sie im Juli beim strategischen Dialog begonnen hatten, gerne fortsetzen wollten und vereinbarten, dazu weiter im engen Austausch zu bleiben. Sie waren sich einig, dass eine stabile deutsch-chinesische Beziehung für beide Länder von großem Interesse ist. Sie waren deswegen einig, dass der verschobene Besuch des deutschen Außenministers in China bald nachgeholt werden soll. China hat zudem die bereits bestehende Einladung an den Bundeskanzler und den wiederholt und zusätzlich eine Einladung an den Bundespräsidenten ausgesprochen.
Darf ich nochmal nachfragen, was dann die Reise angeht? Gibt es da jetzt neue Planungen? Kann Herr Wadephul noch in diesem Jahr nach China reisen?
Das mit der Reiseplanung machen wir so, dass wir die Reisen dann ankündigen, wenn sie spruchreif sind.
Weil wir jetzt beim Thema China sind, eine Frage an das Wirtschaftsministerium. China hat jetzt in Aussicht gestellt, dass die dringend benötigten Halbleitern jetzt wieder exportiert werden. Was heißt das denn für die Industrie und welche Voraussetzungen müssen denn jetzt erfüllt sein, damit es letztendlich auch vonstatten geht? Also muss sich die Industrie da jetzt nochmal dort an das Handelsministerium wenden oder wie genau wird das ablaufen?
Ja, vielen Dank. Wir haben die diesbezüglichen öffentlichen Ankündigungen des zuständigen chinesischen Ministeriums zur Kenntnis genommen. Wir werten das als wichtiges erstes Signal der Entspannung. Ich bitte aber um Verständnis, dass uns jetzt auch noch keine weiteren Details vorliegen und ich deswegen hier keine weitere Einschätzung abgeben kann.
Herr Iersen zu dem Thema.
Ja, auch Frage ans Wirtschaftsministerium. Der Finanzminister hat vorgeschlagen, dass Rohstahlimporte aus Russland, die dann in der EU weiterverarbeitet werden, baldmöglichst gestoppt werden sollen. Wird das von der Wirtschaftsministerin unterstützt?
Sie wissen, dass die Bundesregierung sich grundsätzlich dafür einsetzt, wirksame Sanktionen gegen Russland und die russische Wirtschaft zu finden. Und das muss dann auf europäischer Ebene weiter besprochen werden.
Das heißt, auch das Wirtschaftsressort wird diesen Vorschlag in die europäische Diskussion einbringen und forcieren, richtig?
Ich will jetzt nicht irgendwelchen Gesprächen auf europäischer Ebene vorgreifen, aber wie gesagt, wirksame Sanktionen gegen Russland sind wichtig.
Herr Blank.
Ja, für Sie, Herr Mayer, wird das Gleiche gelten, wie Herr Giese eben gesagt hat. Konkrete Reisen kündigen Sie erst später an. Aber ist damit zu rechnen für den Zeitraum, dass der Kanzler noch in diesem Jahr nach China reist?
Ich muss mich dann leider auch darauf zurückziehen. Wir kündigen das dann an, wenn es feststeht, in der Regel immer am Freitag hier für alle, auch fair, gleichzeitig vorher.
Gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Byron mit einem neuen Thema.
Ja, danke. Ich glaube an dem Innenministerium. Dieses Wochenende gab es wieder mal Drohnenvorfälle in deutschen Flughäfen mit Folgen für den deutschen Flugverkehr. ist schon ermittelt worden, welche Akteure oder zumindest Art Akteure dahinter stecken, hinter diese Vorfälle und auch die schon viel besprochene frühe Vorfälle in München und Schleswig-Holstein.
Also vielen Dank. Es gab unter anderem am Flughafen BER diese Drohnensichtung. Dort haben die Ermittlungen stattgefunden durch die Landespolizei Brandenburg und auch durch die Bundespolizei. Und die beiden können Sie dann, oder die beiden bitte ich zu kontaktieren für den Stand der laufenden Ermittlungen.
Ja, Herr Bohr-Winkelmann, da muss ich dann doch nochmal nachfragen in dem Zusammenhang. Die Frage, wo bleibt das Luftsicherheitsgesetz, die Änderung? Können Sie uns dort irgendetwas Neues zu mitteilen?
Da bleibt der Stand, dass dies weit fortgeschritten ist und in Kürze vorgesehen ist, im Kabinett vorzustellen.
Frau von Borde mit.
Ich hätte eine Frage ans Justizministerium. Und zwar wüsste ich gerne, es gibt ja diesen Vorstoß, also mit Blick auf die Justizministerkonferenz, es gibt ja diesen Vorstoß aus Mecklenburg-Vorpommern, den Paragraphen 218 zu streichen. Gibt's dazu, könnten Sie dazu eine Stellungnahme der Ministerin abgeben? Und noch eine konkrete Frage zu der Änderung des Strafrechts bei voyeuristischen Aufnahmen und sexueller Belästigung. Können Sie da was zum Zeitplan sagen?
Also zunächst mal zu Ihrer ersten Frage. Also grundsätzlich wollen wir natürlich den Beratungen auf der Justizministerkonferenz nicht vorgreifen. Ich kann Sie aber darauf hinweisen, dass Frau Hubig sich zum Thema Schwangerschaftsabbruch gegenüber der Zeit geäußert hat und da auch gesagt hat, was Ihre persönliche Haltung dazu ist. Und zu der zweiten Frage, da hat sich eben die Justizministerin gerade dazu geäußert und da wird im Moment im Justizministerium auch eine entsprechende Regelung vorbereitet, aber zum Zeitplan kann ich Ihnen noch nichts Genaueres sagen.
Okay.
Ja, neues Thema.
Frage
an Herrn Giese zu Mali. Sie empfehlen deutschen Staatsbürgern, Mali zu verlassen. Warum tun Sie das? Wie beurteilen Sie die Lage dort?
Ja, wir beobachten die Lage in Mali durch unsere Botschaft vor Ort sehr genau und analysieren die Lage fortlaufend. Wir stehen ebenfalls im Austausch mit den zahlreichen Durchführungsorganisationen im Land und auch natürlich im Kreise der Ressorts. Im Kreise der Ressorts, wie Sie wissen, besteht seit dem 24.09.2024 eine Reisewarnung für ganz Mali bereits. Aufgrund der aktuellen Lageentwicklung haben wir in der vergangenen Woche eine Ausreiseempfehlung ausgesprochen. Das bedeutet ganz konkret, dass wir den trotz bestehender Reisewarnungen noch im Land befindlichen Deutschen empfehlen, Mali umgehend per Linienflug zu verlassen. Wir empfehlen, für die Ausreise kommerzielle Flüge ab Bamako zu nutzen. Von einer Ausreise auf dem Landweg warnen wir, da die Nationalstraßen derzeit Ziele von Angriffen terroristischer Gruppen sind. In der Krisenvorsorgeliste Elefant, die Sie kennen und die hier schon häufiger genannt worden ist, ist aktuell eine hohe zweistellige Zahl Deutscher in Mali registriert. Diese wurden von der Botschaft auch über die Ausreiseempfehlung informiert, dass es über einen sogenannten Landsleutebrief per E-Mail erfolgt. Insgesamt, grundsätzlich kann ich sagen, die Sicherheitslage in Mali ist landesweit sehr angespannt. Es gibt eine Al-Qaida-nahe Terrorgruppe, Jenim, die im Norden, im Zentrum und zunehmend jetzt auch im Süden des Landes aktiv ist. Hierzu kommen Kämpfer, die sich als Teil der Sahel-Provinz des Islamischen Staates verstehen. In Nordmali sind außerdem verschiedene bewaffnete Tuareg-Gruppen aktiv. Außerdem, und das ist auch eine Zuspitzung der jüngsten Zeit, ist die Versorgungslage zunehmend kritisch, insbesondere die Versorgung mit Treibstoff.
So, jetzt habe ich noch drei neue Themenfelder und zwei Ankündigungen noch und 5 Minuten. Deswegen bitte ich alle, sich kurz zu halten. War das eine Nachfrage, Herr Rinke, zu diesem Thema? Gut, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zunächst Frau Kollegin hier.
Deutschlandradio. An das Umweltministerium, und zwar, wie Sie die Zwischenergebnisse auf der Suche nach Endlagern einschätzen. Gibt es da jemanden? Ja, danke. Sehr gut. Genau, ob Sie einschätzen können, wie lange die Suche noch dauern wird und wie eine Beschleunigung aussehen könnte für das Standortwahlgesetz.
Ja. Danke. Kurze Verständnisfrage für mich. Ist Ihnen das Zitat des Ministers, das wir, ich glaube, kurz vor der Regierungspressekonferenz verschickt haben, schon bekannt?
Ich muss ehrlich sagen, ich frage für eine Kollegin, deswegen nein.
Gut, aber dann, ich meine, es ist immer nicht schön, wenn man hier vorliest, aber weil sich der Minister selber schon geäußert hat, würde ich jetzt gerne das Zitat des Ministers noch mal kurz vortragen, damit wir alle den gleichen Stand haben. Und dann gehe ich noch mal näher auf Ihre Frage ein. Also, Bundesumweltminister Schneider hat sich zur heutigen Veröffentlichung der Arbeitsstände der BGE zur Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle wie folgt geäußert. Die Arbeiten der BGE kommen gut voran. Schrittweise werden nun die Regionen eingegrenzt, bis auf wenige konkrete Regionen, die in der zweiten Phase der Endlagersuche näher untersucht werden sollen. Diesen Vorschlag wird die BGE Ende 27 vorlegen. Ich denke, das ist auch schon bekannt. Dank der jährlichen Zwischenstände, die die BGE veröffentlicht, können sich alle regelmäßig vergewissern, dass die betroffenen Regionen transparent nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt werden. Dem Minister ist wichtig, dass wir nach diesem Schritt ab 2027 deutlich schneller vorankommen. Das sind wir nicht zuletzt den Menschen schuldig, die in den Regionen mit den Zwischenlagern leben. Wir werden dafür das Standortauswahlverfahren optimieren. Dabei gilt es, den Kern des Verfahrens zu bewahren, insbesondere das Ziel der bestmöglichen Sicherheit. Den Vorschlag für eine entsprechende Gesetzesnovelle wird das Bundesumweltministerium Anfang kommenden Jahres zur Diskussion stellen und anschließend in Kabinett und Parlament bringen. So, und das Ende dieses Zitats gibt jetzt auch schon Hinweis darauf, dass wir gerade mit Hochdruck an einer Novelle des Gesetzes zur Endlagersuche, formal Standortauswahlgesetz, arbeiten. Wie die dann konkret aussehen wird, muss ich Sie noch um Geduld bitten. Wie gesagt, das wollen wir Anfang kommenden Jahres dann zur Diskussion stellen. Entschuldigung.
Nachfrage? Nein. Herr Jessen, Sie haben eine kurze Nachfrage. Ich bitte um eine ganz kurze Nachfrage.
Was bedeutet das für den Betrieb der Zwischenlager, wo nun der Müll länger gelagert werden muss? Deren Betriebsgenehmigungen laufen aus.
Ja, also dass die Endlagersuche länger dauern wird als die aktuellen Genehmigungen für die Zwischenlager dieser Abfälle noch gültig sind. Das ist nichts Neues. Das ist schon Teil der Debatte des ersten Endlagersuchgesetzes im Jahr 2013 gewesen. Und schon wurde darüber diskutiert, ob zu erwarten ist, dass man die Genehmigungen verlängern kann. Entsprechend laufen seit dann schon Prüfungen, Vorbereitungen auf entsprechende Verlängerungsanträge. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass es aus Sicherheits- oder auch Sicherungsgründen, also Schutz vor Menschen mit bösen Absichten, verständlich, etwas unfachlich ausgedrückt, also es gibt keine Hinweise darauf, dass es nicht möglich sein sollte, die Zwischenlagergenehmigungen zu verlängern. Und vielleicht nutze ich noch die Gelegenheit, weil ich jetzt nur vom Prozess der anstehenden Novelle gesprochen habe, aber nicht darauf eingegangen bin. Der letzte Stand des Bundesumweltministeriums war ja, dass wir gesagt haben, auch schon in der letzten Legislaturperiode, das muss schneller gehen. Und die Marke war bis Mitte des Jahrhunderts. Und jetzt gilt es eben zu gucken, was kann man unter Wahrung des Wesens, des Kerns des Verfahrens eben tatsächlich an Beschleunigung leisten. Und dann wird man konkreter diskutieren können, wie schnell das möglich ist. Aber die aktuelle Hausleitung ist mindestens so entschlossen, das Verfahren zu beschleunigen wie die vorherige.
Ich habe extra 5 Minuten bekommen von Herrn Mayer. Ich hoffe, dass das für die anderen Sprecher auch gilt, sonst bitte ich um ein Zeichen. Das ist sehr nett. Und dann wäre Herr Fechtner noch mal mit einem neuen Thema dran.
Vielen Dank. Frage an das BMI zum Thema Halloween. Wenn man sich die Polizeiberichte vom Wochenende anguckt, entsteht der Eindruck, dass das Einsatzgeschehen deutlich zugenommen hat. Hat das Innenministerium eigene Erkenntnisse dazu und was könnte der Grund für diese Verrohung sein?
Also da bitte ich Sie, jeweils die Erkenntnisse und die Bewertungen der Länder, die zuständig sind für diese Einsätze, anzufragen.
Wenn ich dann noch kurz nachfragen dürfte, weil vielleicht können Sie dazu ja was sagen, denn in diesem Jahr war offenbar auch viel Pyrotechnik im Einsatz. Reicht das aktuelle Sprengstoffrecht noch aus oder sieht das Ministerium hier Nachbesserungsbedarf?
Auch da wird es ja Gespräche auf Bund-Länder-Ebene geben. Und ohne jetzt das Programm, für das wir auch nicht zuständig sind, in Detail zu kennen, ist davon auszugehen, dass dieses Thema auch auf der kommenden IMK durchaus relevant sein könnte.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann, Herr Kollege, Sie hatten noch eine Frage.
Ja, genau. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten an das BMVG. Zwei Fragen. Es gab ja in den vergangenen Tagen Berichte über Erprobung verschiedener Drohnen oder Loitering Munition bei der Bundeswehr. Können Sie einmal den Sachstand aus Sicht des Ministeriums schildern? Da gab es ja sehr unterschiedliche Schilderungen. Und zweitens, können Sie bestätigen, dass in diesen Tagen der Digitalfunk da noch einem neuen Systemtest unterzogen wird? Können Sie schon sagen, wann dieser abgeschlossen sein wird und was passiert, wenn dieser nicht zufriedenstellend ausfällt?
Zu Ihrer ersten Frage. Wir haben im zweiten Quartal berichtet, dass wir Loitering Ammunition, also sprengkopffähige Drohnen in die Bundeswehr einführen werden. Wir haben dafür erst zwei, mittlerweile drei Hersteller ausgewählt, die im Rahmen der Zertifizierung und Qualifizierung ausgewählt wurden. Also wir haben dort schon gewisse Umfänge gekauft, aber das ist nicht keine Großbeschaffung, die die 25-Millionen-Euro-Grenze überschreitet. Diese Systeme werden jetzt der Zertifizierung und Qualifizierung unterzogen. Erstmalig fahren wir so den Prozess, dass wir sehr intensiv uns die Produkte schon vorher anschauen. Software, Munitionssicherheit und was alles so dranhängt. Und danach, nach der Qualifizierung, Zertifizierung, die bis zum Jahresende laufen soll, ungefähr, werden wir die Beschaffung entscheiden. Und erst dann, wenn die Produkte bewiesen haben, was sie können und die Anforderungen der Truppe erfüllen, dann werden wir eine Großbeschaffung bei den dann ausgewählten Herstellern ins Auge fassen, werden natürlich das Parlament zuerst informieren, 25 Millionen Euro Vorlage, Haushaltsausschuss und danach werden die Verträge gemacht, also normalen parlamentarischen Verfahren. Es wird entgegen der medialen Darstellung der letzten Tage kein System gekauft, was nicht die Testverfahren vorher bestanden hat und was nicht die Bedarfe der Truppe erfüllt. Und Punkt 2 zum Digitalfunk. Wir haben gemäß Prozess lang geplant, jetzt im November beginnt eine Testserie, eine erweiterte, wo wir dann uns wieder im Gesamtsystem anschauen, nicht nur was die Funkgeräte in den Fahrzeugen können, sondern auch was das Gesamtsystem rundherum mit den verschiedenen Subsystemen kann. Und das wird im November geschehen, in den Dezember, soweit ich weiß, reinlaufen. Und danach werden wir natürlich auch darüber transparent berichten.
Dann würde ich Sie aus Zeitgründen bitten, gleich die Ankündigung zu machen, die Sie noch...
Genau, ich habe noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Sie haben es die letzten Tage verfolgt. Wir haben eine lebendige Debatte über eine angebliche Anzeige der Bundeswehr gegen einen Schüler. Ich habe das verfolgt und mir ist wichtig, einige Sachen hier einzuordnen, wenn es für Sie okay ist. Die Bundeswehr hat keine Strafanzeige gegen einen Schüler gestellt wegen eines Memes. Das ist nicht zutreffend. Und das Meme, das Bild, was aktuell in der medialen Diskussion ist, was breit diskutiert wird, ist doch nicht das, um was es hier eigentlich geht, sondern es ist eine Grafik, eine Comic-Darstellung, die verfälscht ist und nicht dem eigentlichen Sachverhalt widerspiegelt. Ein Jugendoffizier war in einer Schule, wurde dann eingeladen, hat dort einen Vortrag gehalten, um die sicherheitspolitische Bildung der Schule zu ergänzen, zu unterstützen, hat dort keine Personalgewinnung, keine Personalwerbung durchgeführt. Von diesem Unterricht wurden oder von diesem Vortrag wurden Bilder generiert, Bilder gemacht, kamen auf die Website der Schule und im Nachgang wurden diese Bilder verfälscht. Diese Bilder wurden nicht im Comic-Stil, sondern richtig als Foto verfälscht, dass zum Beispiel gefragt wurde, also mit Bildunterschrift und so, wer denn nun oder welche Kinder an der Ostflanke sterben wollen. Und ein weiteres Bild, stellte dar, dass ein Anrufer aus dem, ich sag mal, nationalsozialistischen Milieu anrief oder anriefe und der Jugendoffizier ans Telefon gehen möchte. Und das waren die Verfälschungen, die im Nachgang stattgefunden haben. Die Bundeswehr hat keine Anzeige erstattet. Die Vorgesetzten hätten nach § 77a Strafgesetzbuch Anzeige erstatten können, haben dies nicht getan. Ich sage gleich noch, warum. Nichtsdestotrotz kann sich aber der Betroffene als Staatsbürger in Uniform zur Wehr setzen und sich nicht alles gefallen lassen. Und zu diesem Weg, der dann gewählt wurde, kann ich mich nicht weiter äußern, weil es im Grunde die Person selber betrifft. Und dazu müsste sich dann die entsprechende Staatsanwaltschaft äußern. Aber ich wollte noch mal darstellen, dass das nicht in dieser Darstellung erfolgte, wie es aktuell diskutiert wird. Wir haben häufiger den Fall, dass zum Beispiel auch Werbeplakate angepasst werden, Ad-Busting-Kampagnen laufen. Sie wissen das. Die Bundeswehr geht damit eigentlich, finde ich, relativ easy um. Wir erstatten dann keine Anzeigen. Wir finden, in einer Demokratie, in einer gelebten Demokratie gehört auch Kritik und auch eine Überspitzung manchmal, eine Provokation manchmal dazu. Und in der Regel stellen wir keine Anzeige, wenn nicht gerade Volksverhetzung oder Ähnliches vorgefunden wird. Aber ich bin auch der Ansicht, dass ein Offizier, der in der Schule ist und Sicherheitspolitik unterrichtet, sich nicht alles gefallen lassen muss, was hier vorgefallen ist. Das wollte ich nur noch mal darstellen, weil ich, wie gesagt, verschiedenste auch Darstellungen am Wochenende gesehen habe. Danke.
Dann Herr Mayer, Sie hatten noch eine Ankündigung.
Genau, ich habe einen eher technischen Hinweis. Und zwar bin ich gebeten worden, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Jahresakkreditierung 2026 ab sofort bis spätestens 17. Dezember 25 online unter akkreditierung.bundesregierung.de zu beantragen ist. Die Voraussetzung für die Ausstellung dieser Jahresakkreditierung, hier geht es ja vor allen Dingen um die Zutrittsberechtigung für presseöffentliche Termine des Bundeskanzleramts und des Bundespräsidenten. Die Voraussetzung finden Sie in der heute veröffentlichten Pressemitteilung des BPA und online im Akkreditierungsportal. Die Ausgabe der entsprechenden Akkreditierung findet vom 5.1. bis 6.2.2026 in Berlin und Bonn statt.
Dann danke für die Information, danke Ihnen allen ganz herzlich und eine wunderschöne Woche. Vielen Dank.